Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Aber ich bin ja, seid ihr anwesend? Es geht wirklich jedes Mal, jetzt, das hatten wir letzte Woche schon, es geht diese Woche wieder so los. Ich möchte nicht hier, ihr verlasst euch darauf, dass ich die ersten 3 Minuten irgendwas sage.
Ja, genau.
Ja, und ihr, also ihr achtet nicht mal drauf.
Das stimmt.
Ja, ihr guckt mich nicht mal an.
Ich
ihr wisst, ja, der erzählt da irgendwas und soll der da mal loslegen.
Du schmeckst deine eigene Medizin, Klaas Häufer-Umlauf.
Das stimmt wohl. Mhm. Und ich frage mich jedes Mal, ob du sagst, schön, dass ihr da seid, ob das jetzt auf uns bezogen ist oder auf die ZuhörerInnen.
Ja, je nachdem, ne? Weil so
das
richtig,
weiß man nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ihr tatsächlich da seid in dem Sinne.
Wir sind schon anwesend, aber wir wissen, du lässt den Motor langsam kommen und dann haben wir nochmal Zeit zum Durchatmen.
Es reicht, um unseren Gehalt auszuzahlen, ne? Wir sind hier.
Jetzt werde ich euch hier das Gehalt auszahlen, ne? Ihr zwei. Wie seid ihr drauf? Ich merke, es ist heute...
Es ist knusprig heute.
Es ist ein bisschen eine Arbeitsstimmung, die kommt vor allem von dir so rübergeweht, Thomas. Mhm. Ich will dir das nicht jetzt irgendwie... Das ist jetzt nichts Schlimmes, was ich feststelle, aber ich stelle es eben fest. Ich merke ja, wenn du so zur Tür reinkommst, wenn man sich sehr gut kennt, dauert es keine 2 Sekunden, bis man weiß, hier ist was los und du bist irgendwie angestrengt. Ich weiß nicht, ob es der Umzug ist, der gerade immer noch an dir, muss man sagen, als arbeitender Büromensch an dir stattfindet. Ich hatte das ja auch letzte Woche, war ich auch im Büro und dann macht man irgendwas und dann kommen irgendwelche Leute rein und sagen, sie wollen was an den Fuß leisten. Und dann sagt man, okay, da muss man alles wieder von der Wand wegrücken. Und dann geht's von vorne los.
Naja, da fängt's an. Man ist auf eine Baustelle gezogen und dementsprechend macht's die ganze Zeit bum, 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 bum. Das hilft natürlich nicht. Und dann, muss ich auch ehrlich sagen, also wurde ich schon hart provoziert heute Morgen. Ich gucke auf dich, Jakob Lund.
Na, da habe ich das nämlich gemerkt, weil eigentlich war dafür deine Zündschnur nämlich ein bisschen kurz. Also, weil es war so. Also, wir saßen hier schon und
haben geplaudert,
ne? Ja, haben nett geplaudert. Und
mit Mikrofonbaron und Pfeife.
Mikrofonbaron,
genau. Da müssen wir auch noch drüber reden.
Ja. Hab's mir extra aufgeschrieben. Das ist nämlich, das kommen wir gleich zu, was es so damit auf sich hat.
Und dann kam Thomas nicht, dann war der zu spät und hatte gesagt, er findet keinen Parkplatz in ganz Berlin. Und
es war 9.32 Uhr, Treffpunkt war 9.30 Uhr.
Genau.
Um 32 Uhr bin ich schon an allen Parkplätzen vorbeigefahren in der Straße. Deswegen habe ich sofort eine SMS geschrieben, Leute, ich finde keinen Parkplatz.
Ja.
Und dann, 10 Sekunden später, 3 Sekunden, von Jakob,
Lüge! Habe ich Lüge geschrieben.
Ja, weil wir dachten, du bist unten da und hast noch ein Pfeifchen angesteckt.
Nee, habe ich nicht. Ich habe einen Parkplatz gesucht. Wenn es so schon losgeht.
Aber wie ist es in der offiziellen zu spät kommen Recht? Also muss man, ist es praktisch das Problem der Wartenden, dass man die Parkplatzsuche überhaupt gar nicht mit einkalkuliert hat, um pünktlich zu sein? Wie ist das, Schmitty?
Das kann man da gar nicht, ich weiß, wie du mich so anschmierst da von links, aber normalerweise sind ja immer Parkplätze frei. Es ist ja nicht die Regel, dass man Parkplätze suchen muss, sondern in 9 von 10 Besuchen sind Parkplätze in rauen Mengen vorhanden. Also man fährt einfach drauf. Deswegen war das eine höhere Macht.
Also wenn Klaas normalerweise zu spät kommt, weil mal ein unvorhergesehener Stau war, dann haben wir uns auch nicht zu ärgern, mit anderen Worten.
Ich habe ja auch ein anderes Prinzip. Ich lebe nach dem Prinzip, 5 Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit. Und dann bin ich natürlich immer da.
Ja.
Ist ja klar. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie zu spät gekommen, weil ich es auch für unhöflich.
Das kann ich bestätigen.
Ich finde das wirklich, das ist, als wenn man seinen Freunden wirklich da ins Gesicht spuckt. So kommt mir das vor. Insofern komme ich nicht zu spät.
Ja, als ob man die Toilette der Freundschaft von oben bis unten voll scheißt. Ein Bild aus der letzten Folge zu bemühen.
Wir haben so viele, ihr könnt aufhören, mir Stories zu schicken, wie irgendwelche Klos vollgeschissen wurden.
Das ist nicht dein Kink, ja?
Ja,
ja, ich habe den Eindruck, und da habt ihr irgendwie ein großes Problem und das Problem habe ich nicht. Ich habe ja genau wie ihr einen ganz normalen Instagram-Account und den benutze ich genau wie ihr, nehme ich mal an. Nur glaube ich, habe ich das Image nach außen, dass ich nicht ansprechbar bin darüber. Deswegen kriege ich den ganzen Schrott gar nicht geschickt. Also was ich manchmal, wenn ich so höre, was Jakob da für Diskussionen da hat in seinem Postfach, das passiert bei mir gar nicht, weil die Leute immer meinen Account eher so sehen wie den Account von Karstadt oder so. Ja? Also das ist irgendwie so ein
Firmen-Account.
Ein totes Postfach, das von 5 Leuten irgendwie gleichzeitig, stimmt ja auch, ne? Also es haben, glaube ich, weiß nicht, 5 verschiedene Leute Zugangsdaten zu diesem Account, das stimmt schon. Aber ich gucke natürlich trotzdem auch rein.
Warum haben 5 verschiedene Leute Zugangsdaten?
Unsere ganzen Online-Leute haben, die können da auch posten, wenn sie wollen.
Ach so.
Ja, habe ich irgendwann mal, als ich das nicht geschnallt habe, wie das alles geht, ja, also habe ich gesagt, hier, da, so geht das. Und manchmal irgendwie müssen die da irgendwas machen und dann haben die halt einfach da die, mir doch egal.
Aber jetzt kommt es nämlich, ihr Promis, ihr lest eure Instagram-Nachrichten. Diese Woche, großer Streit. Unsere liebe Freundin Shirin David und Dieter Bohlen haben sich angelegt und dann hat Shirin David mal eben ratzifatzis per Screenshots die auf Instagram geführte Diskussion offengelegt. Da ging es nämlich darum, warum Shirin David nämlich jetzt doch nicht in die DSDS-Jury kommt.
DSDS, du hast es falsch betont.
Richtig, ja. DSDS und sie kommt nämlich nicht in die Jury, weil ihre letzte Forderung nicht erfüllt worden ist, nämlich, dass die Jury auch ein wenig divers ist, was ja nachvollziehbarer Wunsch ist. Und daran ist es am Ende gescheitert. Und darum ging es auch mit Dieter dann in den DMs. Und jetzt habe ich überlegt, ob Klaas, ob du jetzt nicht mal Dieter Bohlen hier jetzt live im Podcast eine Nachricht schreibst, weil wir ja wissen, dass er grundsätzlich in seinem Postfach geht und dort schreibt. Also er ist dort erreichbar.
Was soll ich ihm jetzt schreiben?
Wir können ja jetzt mal zusammen überlegen.
Was ich ihm jetzt
Mach
schreibe.
Schon mal auf.
Dieter hat gesagt.
Willst du nicht in die Jury gehen, Klaas? Weil ein Platz ist noch frei.
Ja, aber das wird ja so viel diverser, wird es dann ja auch nicht.
Du kannst doch auch singen.
Na, ich soll ja gar nicht singen können, die anderen sollen.
Ja, du kannst doch aber einschätzen, ob jemand singen kann.
Das kann ich.
Du bist auch aus Oldenburg?
Klar. Da sind schon zwei aus Oldenburg.
Also es gibt auch, glaube ich, echt viel Geld, wenn man da rumsitzt.
Meinst du?
Ja.
Echt?
Ja.
Ja, dann würde ich damit machen. Ja,
über Mindest und Minimum.
Hatte ja eine Mondgage gefordert.
Ja, und die hat sie bekommen von RTL.
Hätte sie bekommen.
Ja, aber na, er hatte gesagt, divers wird es wohl nicht, hat er jetzt Dieter Bohlen gesagt, aber kontrovers.
Oh!
Ja.
Stark.
Witzig.
Ja.
Ne?
Also was können wir Dieter Bohlen jetzt schreiben? Schmidt, das ist jetzt auch deine Möglichkeit.
Ne, ich schreibe jetzt einfach, ich würde in die Jury kommen.
Wie sprichst du ihn denn an? Hallo Pop-Titan?
Ne, guck mal, sein Account ist Dieter Bohlen mit Carina. So heißt ist der
das
Name.
Ist das ist aber neu, glaube ich. Ich habe
auch einen Account, der heißt Joko und Klaas.
Stimmt.
Stimmt, aber da habe ich nicht so mal das Passwort.
Dieter Bohlen hat 6,1, glaube ich, Millionen Instagram-Follower.
Das kann gar nicht sein. Ist das so?
Mhm. Ich meine, ich hätte es gerade nachgeguckt. Ich gucke nochmal nach. Du bist doch gerade da am...
Ja, aber ich bin da hier in den Nachrichten.
Was schreiben wir denn jetzt, Schmidti?
Ja, ich schreibe... warte mal.
Oh. Dieter Bohlen mit Carina. Nee, sorry, ich habe mich total gehört. 1,5 Millionen.
Ja.
Wo ich die 6 gesehen habe, das muss woanders gewesen sein, so. Wo ich überrascht war.
Ich kann dem gar nicht schreiben hier.
Was? Wieso nicht?
Ach doch,
doch.
Geht.
Nachricht, ne?
Geht, ja.
Oder so. Schreib dir mal was jetzt.
Hallo, Dieter
Bohlen.
Hallo, nee, Dieter. Hallo, Dieter.
Wenn du willst, Moment, Klaas, ihr kennt euch doch gar nicht. Ja. Oder darf man Oldenburger immer duzen?
Ja, hallo, ja, Dieter Bohlen. Komm. Ja.
Hallo, Dieter Bohlen.
Storno und Kasse 7.
Ja, das schreibe ich.
Nein, das ist viel zu witzig. Du sollst was Ernstes schreiben.
Hallo, Dieter,
schreiben.
Wenn du willst.
Kannst du in meine Sendung kommen?
Komm ich in die DSDS-Jury.
Für einen schmalen Taler.
Nein, das kann ich nicht schreiben.
Das stimmt ja auch nicht.
Nee, ich schreibe, hallo Dieter Bohlen, komm mal in meine Sendung. Ich liebe dich, Klaas. So, da schreibe ich.
Ja.
Hallo Dieter Bohlen, komm mal bitte in meine Sendung.
Und schreib doch, dass du auch aus Oldenburg bist.
Meine Sendung, Oldenburger müssen zusammenhalten.
Genau, sehr gut.
Oldenburger müssen zusammenhalten.
Aber schreib, dass wir keine Gage zahlen können.
Wir haben kein Geld.
Ja.
Überhaupt kein Geld. Habt kein Geld. Naja. Ihr habt kein Geld. Naja, egal.
Ich filme das mal, wie du das abschickst, Klausi, damit die Leute das
du, auch. Du, die sehen. Leute haben das jetzt gerade 5 Minuten gehört.
So.
Wer was tippt?
Naja, egal.
Schickst du ab?
Ja, so. Bis Top. Bald, schreibe ich.
Sehr gut.
So.
Wahnsinn. Ja, hau raus.
Hab ich.
Cool.
Hallo Dieter Bohlen, komm mal in meine Sendung. Oldenburger müssen zusammenhalten. Wir haben aber überhaupt kein Geld. Naja, egal, bis bald. Das ist doch eine gute Nachricht. Ja,
eine sehr gute Nachricht.
Oder?
Ja.
Ja, hoffentlich macht er keinen Screenshot davon.
Top.
So.
Schön. Freue ich mich. Wollt ihr noch eine deprimierende Nachricht?
Ich könnte noch einen Brief schreiben. Irgendwie.
Ja? An Dieter Bohlen? An Stefan Raab?
Ne, keine Ahnung, an irgendwie.
Es ist nur interessant, wenn es an Promis geht, Schmidti. Wollt ihr noch weitere deprimierende News haben? Diese Woche, also wir kommen ja immer Freitag raus, dann ist der 2. September und dann ist schon ein Tag der meteorologische Herbst. Und wir verabschieden uns in diesem Moment von einem der Sommer mit den meisten Sonnenstunden seit Beginn der Wetteraufzeichnung. 24 Wetterstunden hatten wir, Sonnenstunden mehr
Obacht,
als im
Jakob.
Jahr 2003.
Das ist aber nicht gut.
Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ich will jetzt erstmal unsere Aufmerksamkeit neben dem Klima darauf richten, dass wir eigentlich erstmal subjektiv schönen Sommer hatten und jetzt gehen wir in den Herbst über. Und ich habe diese Woche Fest und Flauschig gehört und Olli hat eine Formulierung verwendet, die hat mich richtig nachdenklich gemacht und das möchte ich euch fragen. Er hat gesagt, wieder ein Sommer meines Lebens vorbei. Und Jan wiederum hat es gar nicht berührt, so wie so eine Maschine ist er da so rübergehetzt.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich erwische mich auch bei diesem Gefühl. Ist das ein Zeichen des Alters? Wie geht ihr damit um? Ich übergebe euch jetzt live die Mitteilung, Es ist wieder ein Sommer eures Lebens vorbei.
Es gibt ein schönes Lied von dem Hamburger
Bing Bong,
Songschreiber.
Die Hexe ist tot.
Der heißt Michel van Dijk. Mhm. Ganz toller Songschreiber und der hat ein Lied, das heißt, ich muss mich wieder an den Herbst gewöhnen.
Ja.
Weil es ein bisschen ein schwermütiges Lied.
Ja, das höre ich später.
Das ist ein richtig schönes Lied. Ich muss mich wieder an den Herbst gewöhnen. Und so geht es mir dann auch. Man muss, wie ich finde, das ist ja so wie mit Lebensphasen, so ist es eigentlich auch mit Jahreszeiten. Man muss die Gänge komplett ausgefahren haben. Dann mag man auch wieder, freut man sich wieder auf das nächste. Man kennt das, wenn man so lange Urlaub macht, dass man sich wieder auf das alte, blöde Zuhause freut.
Ja, aber geht's Olli Schulz nicht auch darum, dass es wirklich sehr deprimierend sein kann, wenn man sich überlegt, den Sommer, den man so aus der Kindheit, selbst wenn man Berufsjugendlicher sein will und man tollt über die Wiesen und raucht auf dem Autodach bei Sternenhimmel und dann fährt man noch mit dem Boot rum oder sonstiges, ne? Oder geht mal einen Saufen am Ballermann. Selbst dann hast du 40, wenn es gut läuft, oder je nach Peinlichkeitsgrad 50 Sommer in deinem Leben und dann ist Ende.
Ja.
Ja, das war ja, was, wie das Markus Lanz sagen würde, was macht das mit euch? Diese Information.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass, also um das jetzt ganz ernst zu beantworten.
Das würde ich mir wünschen.
Ja, bin ich immer dann nicht bitter oder traurig oder auf eine ernsthafte Art melancholisch, wenn es schön war. Also wenn ich den Eindruck habe, also wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Sommer in der Bude sitze und Playstation spiele und dann gehe ich raus und stelle fest, es sind schon wieder 14 Grad und Nieselregen, dann könnte es mich auch erwischen, dann habe ich das weggeworfen. So ein bisschen.
Es geht doch, also jetzt einfach mal, stell dir vor, du hast eine Packung mit 60 Toffifee.
Ja.
Und wir haben schon 40 davon gefuttert. Und irgendwann ist die Packung alle, ne?
Ja, aber.
Das meine ich.
Ja, es ist halt, also ich habe das ja oft gemacht, so eine ganze Packung Toffifee aufgefressen, da ist einem nach drei Viertel so schlecht, dass man teilweise den Rest stehen lässt und das geht ja im Leben nicht.
Ja.
Ja.
Aber ich finde das einen interessanten Aspekt, also dass, wenn man das Gefühl hat, man hat den Sommer genutzt.
Ist doch aber immer, aber ist doch immer so, ist doch mit ganz vielen Sachen so. Warum fühlt man sich mit 30 so, mit 40 so, mit 50 so? Ich glaube, darunter ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da geht es dann um unmittelbare Erlebnisse vor oder hinter dem Geburtstag oder den Lebensphase, in der man ist. Und wenn man nicht so bilanziert, das macht man also nicht, wenn man sehr jung ist. Irgendwann fängt man so damit an. Und das, ob das eine schöne oder nicht so schöne Bilanz ist, ist, glaube ich, immer, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, befinde ich mich da, wo jetzt, ohne dass man allzu eine konkrete Vorstellung hatte, vielleicht 10 Jahre vorher, aber befinde ich mich ungefähr da, wo ich mich so vermutet habe oder wo ich hingewollt habe und so. Und es gibt manchmal so Sommer, wo ich wirklich das Gefühl habe, jetzt in diesem Sommer zum Beispiel, das war okay. Jetzt ist es in Ordnung. Und man kann auch nach Kalifornien ziehen. It's always sunny in California. Da kann man hingehen. Und dann ist das die ganze Zeit ungefähr gleich. Aber das würde mir nicht so gut tun. Deswegen ist es vollkommen richtig und auch dramaturgisch richtig, dass jetzt das andere wiederkommt, weil es dann doch nicht so durchgehend so schön bleiben kann.
Und wie kann man den Herbst nutzen, Schmitty?
Wie kann man den denn auskosten? Der Herbst ist doch einfach nur die Zeit, wo man dann halt nicht Boot fährt. Und keine Ahnung, es kommt dann The Last of Us 1, gibt's ein Remake, das werde ich mir reinzwiebeln und einen weiteren Toffifee.
Du bist so richtig absichtlich taub auf diesem Ohr heute, ne? Ja, willst du gar nicht. Ne? Willst du was reinzwiebeln und willst du Last of Us spielen und willst halt kein Boot fahren. Aber hier, Nebel hängt wie Rauch ums Haus, drückt die Welt nach innen. Ohne Not geht niemand raus, alles fällt in Sinnen. Novembertag von Christian Morgenstern. Sowas, ja, diese Gefühle, die man auch haben kann. Also dieses, ne, oder aus unserer, also das, Christian Morgenstern ist das eine Bild des Herbstes meiner Kindheit. Das andere Bild ist aus der Tee-Werbung der 90er Jahre, wenn einer so wirklich so mit beiden Händen so eine dampfende Tasse Tee. Guten Morgen, Messmer.
Ja. Guten Morgen, Messmer.
Es gibt jeden Tag Gründe, um sich zu freuen. Auch im Herbst. Ja, und da musst du ein bisschen dahin.
Ja, aber du hast recht. Ich meine, Generation.
Das ist halt die harte Schale, Thomas Schmidt. Kriegen wir ihn noch geknackt heute?
Generation von Dichter hat der Herbst inspiriert. Rilke, Herbst.
Was ist denn hier los?
Und du denkst ja nur an irgendwie so Cry-Out spielen oder so, ne?
Cry-Out. Und willst wieder irgendwelche Leute mit der Kettensäge umbringen.
Nee, mir geht's gerade wirklich. Ich habe noch überlegt, während ich die Fragen gestellt bekam von Jakob, war ich noch bei dem, was du gesagt hast, Klaas. Und du meintest ja.
Da hast du mir auch schon verständnislos angeschaut.
Wenn man, du sagst, wenn man einen duften Sommer hatte,
ja,
dann ist das für dich abgehakt. Ja. Dann hast du, um im Bild zu bleiben, die Toffifee gegessen und bereust nichts oder bist nicht schwermütig. Und das finde ich, das sagt man oft im Leben. Zum Beispiel, wir waren ja mit Duell um die Welt sehr viel unterwegs. Wir haben die Welt gesehen, so in Anführungszeichen. Und keine Ahnung, wie viele Länder besucht. Mhm. Und das bietet sich dann an, und das hört man sich auch manchmal sagen, dass man irgendwann mal so, auf dem Sterbebett werde ich sagen können, so, ich habe das alles, das habe ich erlebt. Oder man denkt sich, Mensch, das war ein Top-Sommer, also jetzt ist er weg. Aber ich finde, man hat ja null das, also ich habe null das Gefühl, dass wenn ein Sommer super geil war, dass das dann mich weniger schwermütig macht im Herbst.
Ja, mich schon halt. Das ist der Unterschied. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Bei mir wäre das so, bei dir ja nicht.
Nee.
Das ist der Unterschied zwischen uns, offenbar.
Aber das ist eh so ein Ei, das bekommt man pünktlich mit dem 40. Geburtstag, spätestens kriegt man das ins Nest gelegt, dass man wirklich, wie du sagst, bilanziert, aber ein Gefühl für Lebenszeit bekommt man ab dem 40.
Man wird geizig mit seiner Zeit. Das
man rafft langsam so, okay, es sind jetzt, also wenn es blöd läuft, dann hast du noch 20 Jahre, dann bist du 60 und vielleicht, keine Ahnung, hast geraucht, hast schlecht gegessen etc., kann sein, dass du im Rollstuhl sitzt.
Sag mal, das ist mit dir, du hast ja sehr schlechte Laune heute.
Nein, aber du hast ja recht.
Ich hab recht.
Das ist der Vater des Gedankens von diesen letzten Sommern. Dass du weißt, die schönen Sommer...
In den
Sommer,
Rollstuhl gegessen.
Wo du mit der Badehose unter der Jeans oder der kurzen Hose an See fährst und da reinspringst und irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde ein Buch am Steg liest und dann geht der Morgen erst los und so diese Flexibilität und diese auch körperliche Freiheit, dass dein Körper, dass du mit dem noch alles machen kannst.
Selbstverständlich alles mitmachen.
Dass alles selbstverständlich ist und dass es noch nicht zwickt und dass du eigentlich relativ frei bist, das hat einen Countdown.
Also ja gut, okay, kann sein, dass das ja mit dem 40. dann so ist, da sprechen wir uns dann nochmal. Aber so schlimm ist bei mir noch nicht, ehrlich gesagt. Also das denke ich jetzt noch nicht. Und du bist ja noch jünger als ich, Jörg.
Ja.
Also ich denke jetzt noch nicht, oh, hier knackt und pfeift ja schon und bald sitze ich im Rollstuhl nach dem nächsten Cheeseburger. Also das denke ich noch nicht. Also so...
Naja, ich versuch's mal anders in deiner Welt. Also war ja ein ausschlaggebender Punkt, weshalb du mit dem Sport gemacht hast, dass du gemerkt hast, ui, so geht's nicht weiter.
Ja, gut, das hing ja aber auch, das hing damit zusammen, dass ich, mir keine Hosen mehr gepasst haben. Ne? Das war also auch ein praktisches Problem.
Dann sag ich's mal so, du hast vielleicht noch 20 gute Sommerhosen.
Ja. Ja, wenn du das so
das
sagst.
Deprimierend. Also.
Ja, gut, ja, aber dann, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, wie sehr man sich die ganze Zeit irgendwas bewusst macht oder nicht. Ich glaube, es ist wirklich eine Art zu denken, die man sich gar nicht aussuchen kann. Der eine hat das die ganze Zeit vor Augen und der nächste irgendwie nicht. Und ansonsten, wenn man immer alles wüsste, was noch so kommt. Also, ich habe mal irgend so ein Comedian, der mal gesagt hat, der hat mal ausgerechnet, also wie viele Tage es praktisch noch sind, bis man ja nicht mehr ist. Und er hat dann gesagt, es ist gar nicht so, dass er irgendwie jetzt so einen Lebensschwermut oder so hat, aber er sagt, das ist wirklich eine unglaublich große Anzahl von Tagen, die man noch so aufzustehen hat. Jetzt ohne, dass man jetzt so wahnsinnig schwermütig darüber nachdenkt, sondern einfach nur sagen, das ist einfach echt noch viel wegzuleben.
Das denkt man sich so in seinen
20ern. Also, dass man so zu faul ist. Dass man so zu faul ist dafür.
Aber das meine ich, das denkt man nämlich, das geht mir auch so, das denkt man, wenn man jung ist. Dann denkt man, es ist so unendlich, was soll ich mich damit befassen? Aber irgendwann kommst du in ein Alter und ich eben habe schon jetzt mit 36 den Eindruck, ja, es ist nicht mehr alles unendlich.
Die Türen sind zugeschlagen auf dem Gang. Es sind nur hinten noch ein paar zu sehen, die offen sind.
Ja.
Also, tut mir leid, ich muss jetzt.
Kein Rockstar, kein Tennisspieler, kein Fußballstar. Und das sind nur die oberflächlichen Sachen.
Ich werde nie wieder Sopran.
Auch das, mein junger kleiner Vogel, vielleicht wachsen dir auch diese Flügel noch. Also das, da muss ich jetzt mal Partei ergreifen für alle, die zu Hause sitzen und ihr Leben mögen. Und weil
ich bin ja nur wehmütig, weil ich am Leben hänge.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das,
das, mal so.
Das tust du ja auch noch eine ganze Zeit. Ja. Aber ihr fangt zu früh an mit diesem Scheiß. Also das muss man ja wirklich auch nochmal sagen.
Ja,
auch,
ist was dran.
Ja, auch wenn du in dieser Runde vielleicht dann der Älteste bist hier, bist du ja nicht alt. Und ich möchte jetzt, Schmitty, ja. Genau. Und ich möchte jetzt davor warnen. Und es ist wirklich, glaube ich, eine Sichtweise. Das ist alles noch lang genug und ich mache mir überhaupt keine Sorgen darum, dass man dann irgendwann, also ich glaube, wie das immer so ist mit den ganzen Lebensphasen, dass man irgendwann dann doch in ein Mindset kommt mit 80, wo man dann denkt, nu, ist auch gut. Also ich glaube, dass man schon auch dahin kommt, dass man dann irgendwann sagt, komm Leute, jetzt ist auch fertig.
Meinst du ja?
Ich glaube echt. Weil natürlich, jetzt wäre das alles nicht so gut. Ne? Wenn es jetzt heißt, übrigens, vergessen zu sagen, eine Woche noch, das wäre alles nicht so gut. Aber ich glaube, dass man so, ja, so mit 80, vielleicht 90, je nachdem, wie es einem so geht oder so, würde man, kann man dann doch irgendwann sagen, jetzt alles, was jetzt noch kommt, ne, hier, wie sagt Horst Lichter, alles, was jetzt kommt, ist Bonus oder ja. So hat er, ne? Ja.
Aber das kann ich mir sogar vorstellen, weil ich hätte jetzt wirklich, also man hat ja jetzt auch schon andere Bedürfnisse oder legt Wert auf Sachen, die man jetzt so vor 10 Jahren hätte man einen für geisteskrank erklärt, dass man mal sagt, so ist es mir wichtiger, als auf dieses Festival zu gehen und da im Matsch rumzulegen, vielleicht gut zu Abend zu essen mit Freunden. So, das ist, und mir würde es ein 6 Jahre jüngerer wahrscheinlich schon nicht mehr glauben.
Ja.
Und wir denken, nee, also so werde ich nicht. Nee, ja, also das ist mir zu langweilig. Ich werde das mein Leben lang machen wollen. Ich werde mein Leben lang ein Musiknazi sein. Ich werde mein Leben lang Leute beschimpfen, weil sie die falsche Musik hören. Ich werde mein Leben lang für Filme leben.
Ich weiß noch, wie ich bei meiner Oma am Tisch saß in Wilhelmshaven an dem Esstisch da. Und dann bin ich da zum Kiosk gelaufen und habe ich mir die Bravo gekauft. Und dann habe ich mich mit meiner Bravo ganz festlich da an diesen Tisch gesetzt und habe die so umgeblättert.
Oh, das war übrigens überhaupt immer ein Schuss, wenn man eine Zeitung das erste Mal so aufgeschlagen hat, ne?
Genau.
Auf die, was du als Kind gefreut
hast. Und vor allen Dingen die, ne? Und ja, dann habe ich mir die so angeguckt und dann habe ich wirklich, kann ich mich daran erinnern, wie ich den Gedanken hatte, wie kann ein Mensch auf der Welt das nicht interessant finden, was da drin steht?
Ja, verstehe.
So, und natürlich.
Verstehe ich total, ja.
2 Jahre später alles super egal.
Ja, ne? Ich hatte so richtig Herzklopfen, wenn man die Bravo geöffnet hat.
Ja, na klar. Und dann habe ich mir das so angeguckt und dachte, boah, ne? Auf jeder Seite ausschließlich interessante Sachen.
Das stimmt. Hast du zu den Busen vorgeblättert oder hast du dir die aufgespart?
Die kamen dann, wenn es dran kam.
Also hast du nicht einmal schon mal hingeguckt?
Nee.
Weil ich habe die Bravo erst mal die Busen geguckt, ganz in Ruhe studiert und dann habe ich die erst richtig gelesen.
Ja, hab ich gar nicht.
Das muss man wissen, dass in der Bravo in der Mitte gab es immer zwei Fotos, ein Mann und eine Frau. Mhm. Mit dem Selbstauslöser haben die sich komplett nackig fotografiert.
Ich weiß nur noch, dass damals bei Vivasion hat Stefan Raab immer diese Sexberatungsseiten da vorgelesen. Da gab es also Fragen an dann das Sexteam da, Dr. Sommer. Und dann hat er das immer so beantwortet. Das fand ich immer super witzig.
Fand ich auch sehr witzig.
Habe ich immer sehr gelacht. Hat dann irgendeiner gesagt, irgendeine junge Frau hat dann geschrieben, da guckt was Komisches aus meiner Scheide und Stefan Raab hat gesagt, ja guck doch mal zurück. Vielleicht geht es dann weg. War mein Humor.
Ja.
So, also, was ich nur damit sagen wollte ist...
Mit dem Bravo-Gleichnis.
Naja, dass man in dem Moment halt also Dinge macht, die man also sich nicht vorstellen kann, dass die irgendwann mal anders sein werden. Und ich glaube, das gilt also für viele verschiedene Lebensphasen. Und das ist ja auch ganz gut so. So.
Meint ihr, wir haben jetzt die Zuhörer in so eine Art Vorstufe der Depression entlassen?
Naja, aber es ist eine richtige Herbstfolge.
Ja. Naja, es passt ja eben meteorologisch. Mhm. 2. September. Es ist ja, ihr da draußen, ihr müsst euch jetzt auch mit dem Gedanken anfreunden. Und es ist eigentlich nur logisch, dass ihr jetzt etwas hört, um euch abzulenken. von der Realität und in diesem etwas hören, da sagen wir euch, das ist aber die Realität, es wird Zeit, es ist Herbst.
Ja, aber trotzdem haben wir jetzt auch hier schon wieder den Luxus, die tatsächliche Gegenwart auszusperren und schon wieder in so einer Art allgemeinen Lebensbefindlichkeit über das Prinzip Herbst und wo steht man im Leben zu sprechen, ohne sich tatsächlich mit dem zu befassen, was so ist, wenn man aus dem Fenster guckt oder in die Zeitung. Und das kann man sich also vorbehalten. Man darf, und das ist wahrscheinlich dann ungesund, eben nicht so tun, als gäbe es das alles nicht. Denn es gibt diesen Unterschied, und das ist vielleicht auch ein Talent, was man entwickeln muss, den Schwermut von Melancholie zu trennen. Und Melancholie kann ja auch, wie man sagt, auch schön sein. Und ich finde, gerade im Herbst gibt es da viel Anlass dazu. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt den Podcast gehört, einen neuen Podcast raus. Von Studio Bummens auch, Offenlegung, also hier der Laden, in dem wir hier reden. Aber es war so interessant, weil ich weiß gar nicht, ob ich mir den jetzt angehört hätte, wenn es den einfach so gegeben hätte, aber ich habe natürlich jetzt hier das einmal geschickt bekommen, gesagt, du hörst dir doch mal an, wie du das findest und so. Dann habe ich mir das angehört und da geht es um junge Leute, die das erste Mal, die sich nicht kennen, die sich treffen, die unter gewissen Voraussetzungen Europa erkunden und nie genau wissen, wo sind sie morgen, und sie fahren mit der Bahn durch die Gegend und sind dann das erste Mal hier, das erste Mal da und viele auch das erste Mal von zu Hause weg mit 18, das erste Mal raus aus dem Kaff und so. Und ich will das alles auf gar keinen Fall, möchte ich so eine Reise machen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da mit meinem Rucksack da mit dem Stinkezeug, ja. Da müssen sie das Handy abgeben und so. Und dann kennen die anderen nicht und so. Das ist für mich alles viel zu stressig. Und dann sind die in Prag in so einer Bude. Und ich kann mir so, man sieht ja nichts, man hört ja nur einen Podcast, aber es ist sehr gut gemacht. Also insofern, man hat die Bilder alle vor Augen. Und ich will schon jetzt nicht in diesem Haus da sein, weil ich denke, dass da habe ich mich selber dann auch viel zu sehr versaut, wahrscheinlich über die letzten Jahre, das würde mir gar keinen Spaß machen. Aber ich kann trotzdem einigermaßen melancholisch mich hineinversetzen und irgendwie denken, es gab aber eine Zeit, wo mir das Spaß gemacht hätte. Und die Zeit war eigentlich super. Und das hat mir total Freude gemacht. Es ist vollkommen okay, dass das vorbei ist. Und ich kann gar nicht mehr dahin zurück, weil ich gar nicht mehr einen Zugang hätte dazu. Ich würde daneben stehen und denken, ach, schön, dass ihr so einen Spaß habt. Es gibt ja manchmal auch so im größeren Bild auch noch so Omas und Opas, die sich daran erfreuen, dass jemand anders Spaß hat. Habe ich früher schon nicht verstanden. Ich dachte, ja, aber du hast doch keinen Spaß. Du sitzt doch hier nur rum und bist super alt. Ne? Was hast du denn davon, dass ich gut drauf bin, ne? Und dass ich jetzt irgendwas Tolles mache? Wie kannst du dann sagen, aber ich erlebe das durch dich nochmal, sagen die dann. Und ich habe das nicht kapiert. Ich habe gesagt, wie meinst du das? Und in kleinen Abstufungen hat man das da auch. Man sagt, ich wäre natürlich dafür nicht mehr gemacht. Aber ich finde es total interessant zu hören, wie die das alles nochmal sehen. Wenn die aufgeregt sind und das erste Mal Paris sehen oder so.
Ja.
Ist doch interessant. Und das sind natürlich auch sehr gute Protagonisten. Die sind also auch, finde ich, alle auf ihre Art ganz interessant und sympathisch und so. Aber das habe ich zum Beispiel aus dem Grund gerne gehört. Und es löst eine angenehme Melancholie aus.
Ich finde auch einen Weg, wie man so relativ zufrieden sein kann mit, wie es einem getroffen hat, ist, man geht auf eine Baustelle. Ja, komm, ich glaube, du ahnst schon, was kommt. Es ist so schön, weil es treffen gerade zwei Welten aufeinander. Die der nichtskönnenden Medienheinis, die schon eingezogen sind in Person von zum Beispiel mir, und den Leuten, die was können und auf der Baustelle mit Hochdruck daran arbeiten, dass wir irgendeinen Platz haben, wo wir nichts können. Und da merkt man so ein bisschen, wofür wir nicht geschaffen sind. Nämlich, wir waren jetzt Zeuge, man hat so ein bisschen die Begehung gemacht von der Baustelle und dann guckt man so, okay, hier könnte man eine Lampe anbringen, hier könnte man das. Und in der Zeit war ein Haufen Elektriker noch in diesem Stockwerk am Werk. Und die hatten einen Vorarbeiter. Und da herrscht natürlich jetzt ein bisschen Zeitdruck auf dieser Baustelle. Und der Vorarbeiter, der war vorher nie auf dieser Baustelle, der wurde extra dazu geschickt. Und ich glaube, Vermutung, Mutmaßung, er wurde dahin geschickt, um dafür zu sorgen, dass die jetzt auch mal fertig werden. Irgendwann.
Wie, dass sie sich beeilen?
Dass sie sich ein bisschen beeilen.
Und wie kommst du da drauf?
Ich komme da drauf, weil der Mann hat morgens das Büro betreten, so um 9 Uhr, und hat angefangen, Leute dermaßen anzubrüllen, dass denen die Brille von der Nase fällt. Ich übertreibe nicht. Der hat wirklich so laut die Leute denen ins Gesicht gebrüllt, dass sie nicht so dumm an die Decke gucken sollen, dass sie nicht das und das. Ich sehe dich immer nur rumstehen. Denkst du, ich bezahle dich dafür, dass die an der Decke und schreit und geht zum nächsten, schreit den an und schreit. Und es war eine Lautstärke, dass wir wirklich so wir so verschämt auf den Boden geguckt, da hat jeder so auf seinem Handy rumgetippt und irgendwann sind wir so ganz leise wie Homer in die Hecke, sind wir so aus von dieser Etage so weggeschlichen. Und da haben wir wirklich gemerkt, es ist, das sein Job ist es, den ganzen Tag die Leute anzubrüllen und den sogenannten Beine zu machen. Und es gibt halt Berufe, die nicht darüber diskutieren, ob der Gag jetzt gelungen war oder ob man jemanden im Zaubererkostüm noch auftreten lässt in der 80. Minute oder was man rausschneiden kann, sondern die da hinkommen und dann, also ich will das, ich kann das nicht werten, weil ich kenne die Notwendigkeit nicht von diesen Maßnahmen, die da ergriffen werden. Aber man hat so richtig gemerkt, wie schockiert wir alle, die in dem Medienberuf da arbeiten und das den Baustellenton nicht gewohnt sind. Also da, das war
ja vor allen Dingen, dass da extra so einer hinkommt, also der wie so ein Sicario, der so von der aus Sizilien eingeflogen wird, damit er in New York einen umlegt.
Ja.
Um sich dann wieder ganz schnell aber wieder nach Sizilien zurückzuziehen.
Du kennst ja einen hier, Psycho Andreas, ne? Oder wie er heißt. Der hier, halt, stopp, jetzt rede ich. Ne?
Ja.
Hm? Die so. Lautstärke war Standard. Und die wurde ab und zu noch gesteigert.
Ja, oh Mann. Naja, es gibt in jedem Bereich gibt es so einzelne Jobs, die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte. Das ist wie beim, weiß ich nicht, wie in der Werbefilmproduktion. Da hast du mal einen Mitarbeiter abgestellt, der sich um die Kunden kümmert.
Ja.
Was heißt um die Kunden kümmert? Heißt, die so lange volllabern und ablenken und denen den Arsch kriegen, dass die einen nicht belästigen beim Dreh.
Ja.
Dass die nicht ständig irgendwas wollen, weil die ja letztendlich die sind, die es bezahlen. Also sollen die nicht immer auf den Kontrollmonitor gucken und dann immer sagen, können wir das immer so oder so oder so drehen, sondern da soll der Regisseur in Ruhe seine Arbeit machen. Und die Menschen, die das da zu verantworten haben und die Kunden, also die Auftraggeber, die sollen gefälligst da sitzen und Snickers essen und ruhig sein. Und deswegen hat man einen Mitarbeiter, der die ganze Zeit ablenkt und denen da irgendwie ein Spökes erzählt. Und in der Regel merken die das nicht, dass sie da also beschäftigt werden. Und kann man in Ruhe arbeiten. Ne? Das ist ja auch ein Job, mit dem man jetzt nicht rechnen würde, dass es den gäbe.
Wichtig ist ja halt immer, wenn so, also wenn der Kunde in Anführungszeichen am Set ist und das Schlimmste ist, wenn es halt mehrere Kunden sind.
Das sind immer drei.
Und die stehen dann vor einem Monitor und man darf einfach nicht zulassen, dass die sich alles genau angucken und dann darüber diskutieren, ob das richtig ist, was da gedreht wird oder ob das vielleicht falsch ist.
Ja, bei drei Leuten muss es ja immer ein Gespräch sein mit verschiedenen Positionen.
Mhm.
So, und da ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was da besprochen wird, sondern es ist immer wichtig, dass einer eine etwas andere Meinung hat als der andere. Nicht so ganz, sondern es muss einfangbar sein am Ende, weil, kurzer Spoiler, wir drehen sowieso so.
Mhm.
Aber dass man so ein bisschen so das Gefühl hat, man könnte jetzt einfach so eine halbe Stunde darüber sprechen, dass jeder auch das Gefühl hat, deswegen wurde mir übrigens ein Flugticket bezahlt, deswegen bin ich auch hier und so. Ist ja auch alles in Ordnung. Manchmal muss es auch ein bisschen dann auch machen, dass man so einen Freiraum lässt für Teilhabe.
Die wollen nach Hause fliegen und dann sagen, Gott sei Dank war ich da, ich habe da noch das Schlimmste verhindert.
Und wir wollen das auch sagen, ja. So, wir gehen ja auch, genau wie die, dann davon aus, dass wir das besser wissen. Das kann ja auch manchmal sein, dass es viel wichtiger ist jetzt bei der, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, aus der Luft gegriffen, bei der HSC-Werbung irgendwie, ob man da jetzt 4 Stunden darüber diskutiert, welche Art von Holzspielzeug im Hintergrund in der Unschärfe auf dem Boden liegt, was das über die Familie aussagt, die wir da abbilden, und was das letztendlich mit meinem lecker HSC-Saft zu tun hat. Habe ich mir jetzt ausgedacht natürlich, ne?
Ja.
Weißt du, was ich, was
völlig
da...
Völlig aus der Luft gegriffen.
Keine Ahnung, was da wirklich am Set ist.
Ja.
Ne? Aber ich will einfach nur sagen, es gibt bestimmte Jobs, die gibt es einfach nur, um irgendetwas zum Beispiel zu beschleunigen. Oder wie so ein Cooler eigentlich, der vom Casino angestellt ist. Der so ein professioneller Pechvogel. Gibt es diesen tollen Film mit William H. Macy.
Ja.
Wo es einfach heißt, den brauchen wir. Und das ist ein wichtiger Job. Der geht einfach an den Tisch und verbreitet Unglück.
Ja.
Wenn es bei jemandem zu gut läuft, dann geht er dahin mit seiner Ausstrahlung und seinem... Ja, dem, was er kann, und dem kommt aus jeder Pore das Unglück und er versaut den Menschen, neben denen er steht, ihre Glückssträhne. Und es funktioniert. Also arbeitet er als Cooler im Casino.
Aber glaubst du, wir brauchen so einen Schreihals bei Florida TV?
Ja, ja. Also noch ein, ja. Nein. Ja. Haben wir ja noch gar keinen.
Das ist wirklich, da habe ich mich nachts, habe ich mich da in die Decke gekuschelt und habe drüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn so ein Schreihalster bei Jakob am Tisch steht und den morgens erstmal ordentlich zusammenfaltet.
Dann würde ich einfach wahrscheinlich kündigen. Und wohin gehen, wo keiner ist.
Ja.
Naja, aber.
Na, wohin willst du zurück? Den RBB gibt's nicht mehr.
Das stimmt. Aber in der Intendanz ist eine Stelle frei, mit so einer begrünten Wand. Ja, da würde ich mich wohlfühlen.
Aber ich glaube, das ist genau für jemanden wie dich, suchen sie da jetzt auf keinen Fall.
Im A8 rumfahren und den lieben Gott einen schönen Mann sein lassen und privat schön die Abendessen abrechnen.
Ja,
da würde ich mich wohl wohlfühlen drin. Das ist ja das untergegangene Reich.
Ich kann sagen, hätte dir viel Spaß gemacht, aber.
Ah, zu spät.
Das gibt's halt nicht mehr. Die brauchen jetzt eigentlich so einen Papst Franziskus, der da mit seinem eigenen Ford Mondeo ankommt und seine Friseurtermine noch selber macht.
Nee, da komme ich nicht in Frage.
Ja.
Übrigens, weil wir jetzt über Jobs geredet haben, und die Frage, ob die so sinnvoll sind, also gerade in Bezug auf unseren eigenen. Es gibt einen Job, der ist sehr sinnvoll und den macht Uschi im lieben Knobelpeter. Das ist eine Kneipe in der Aachener Straße in Köln. Und über die haben wir hier immer wieder geredet, denn in dieser Kneipe steht ein Porträt von Thomas Schmidt hinter dem Tresen. Und in der letzten Woche kam es so, dass hier zu Studio Bummens, wo wir diesen Podcast auch heute wieder aufnehmen, ein Paket kam mit Knobelbecher-Merch für Schmitti.
Ja, ein Schal und
irgendwie
T-Shirt.
Ist dabei die Frage aufgekommen, warum ist überhaupt dieses Bild im Knobelbecher?
Richtig.
Oder wie Experten sagen, im Knobelbecherchen. Und warum war das auch mit auf Tour und wurde gestohlen?
Ja.
Fragen über Fragen, die wir eigentlich nur klären können, wenn wir Uschi Knobelbecher anrufen.
Kannst du uns einen Gefallen tun, bitte, Jakob? Du bist von uns der am ehesten so diesen Kontakt gut aufnehmen kann. Kannst du bitte das Gespräch komplett führen und wir sagen nur was, wenn wir gefragt werden?
Weil nein,
uns beiden ist das ein bisschen peinlich. So. Also wir rufen, also ich mach das jetzt gerne und du bist aber derjenige, du kannst am besten irgendwo anrufen und hast am wenigsten Berührungsangst durch deine Radioerfahrung.
Aber ich werde das jetzt erstmal so machen.
Hat der Knobelbecher jetzt schon offen?
Nein, aber Uschi ist weiß Bescheid, dass wir anrufen.
Wir haben tatsächlich vorher Bescheid gesagt, wie ich mitgekriegt habe, und wir haben Uschi da ein bisschen aus dem Bett geklingelt um 10.
Oha.
Wir rufen jetzt an, was ich mache, obwohl ich ja kein Kölner bin. Ich versuche die erstmal mit Kölner Dialekt anzunehmen.
Nein.
Damit die erstmal so einen guten Einstieg hat ins Gespräch. Damit die sich sofort zu Hause fühlt und es lockert die Zunge.
Ja.
Wie ein gutes Kölsch. Und dass wir auch hier die ehrlichen Antworten kriegen.
Ja. Lorenz Uschi.
Ob weiß, dass ein Podcast ist? Da können wir erstmal fragen, ne?
Ein Podcast.
So, ich rufe die mal an. Darf ich die duzen?
Sicher. Pasup. Mädchen, sag mal.
Ja, hallo?
Hallo, Uschi, wir sind es. Bist du die Uschi aus dem Knobelbecherchen?
Ja, Köln grüßt Berlin.
Ja, Freund. Uschi, du sag mal, wir rufen heute an aus einem Podcast heraus. Sagt dir überhaupt das was ein Podcast ist?
Ja, ich verfolge das ja auch.
Oh.
So ist das nicht.
Achso, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Hier ist der Kürbis vom Baywatch Berlin. Grüß dich, Uschi.
Jeden euch kennt you.
Ja.
Allah, also, ja, uns geht's gut. Na Mensch, schön überhaupt, dass du für uns jetzt aufgestanden bist, Uschi. Du hattest bestimmt einen langen Abend. Wie lange hast du gestern im Knobelbecher Kölsch ausgeteilt?
Nein, du, ich hatte gestern mal frei.
Nein, hat dir bitte ja nicht.
Ja.
Ja, habt ihr da Ruhetag?
Nee, also, auch nicht, das hallo, weiß ich.
Hallo, Uschi, hier ist Klaas.
Hi.
Hallo, ich habe mal Bier bei euch getrunken und der Mann, der hinter dem Tresen stand, hatte ein T-Shirt an, wo Porsche drauf stand, das weiß ich noch. So, egal. Also, was ich fragen wollte ist, wir haben irgendwie vergessen, das ist ja oft so, dass man gar nicht mehr weiß, wie ging die große Liebe zum Knobelbecher eigentlich los. Und wir haben irgendwie den Punkt nicht so richtig mehr in Erinnerung, warum jetzt ein Bild von unserem Freund Thomas hinter eurem Tresen steht und warum, wie das eigentlich nochmal gekommen ist, dass der sozusagen der Schutzpatron wurde vom Knobelbecher.
Das kann ich dir sagen. Ihr wart ja mal bei uns im Knobelbecher.
Richtig, zur Gamescom damals, zur Computermesse.
Ja, und ihr habt ja hinten in der, also was heißt in der Ecke, aber ziemlich in der Nähe vom Sparkästchen gestanden.
Ja.
Ja, und da habt ihr gesagt, das wäre ja auch was für Thomas. Und haben sie mich gefragt, ob da noch eine Nummer frei wäre. Ich sage, eine Nummer kann ich euch geben.
Ach, da habe ich jetzt so ein Sparfach.
Ja, so ein Sparfach. Das hatte mein Papa früher auch in der Kneipe. Das hängt, muss man kurz erklären, das hängt an der Wand und dann kann man, wenn man sagt, man will jetzt 500 Bier trinken, ist ja eine gute Idee meistens. Aber ist auch mal ganz gut, wenn man wenigstens am Anfang des Abends mal 5 Euro da rein tut, damit man was für die Familie zurücklegt.
Richtig.
Genau. Ja, das ist also eine Versicherung dafür, dass man wirklich Haus und Hof im Knobelbecher lässt, ne? Dass man einfach weiß, da ist noch was, ne?
Ja, das stimmt so, ungefähr du.
Und Uschi, aber wie kommt es denn zu diesem Bild? Wer hat dir denn das gegeben?
Das kann ich dir auch sagen, und zwar Gäste von mir sind mal nach Berlin gefahren und wollten euch unbedingt sehen. Wie das geklappt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls kamen sie wieder und hatten den Thomas in der Hand.
Ah ja, okay.
Und seitdem steht er da und J und die Welt fotografiert ihn.
Ach du lieber Gott.
Aber meistens soll ihn auch noch festhalten, das tue ich auch. Aber mir ist ein Missgeschick passiert.
Oh nee.
Mir ist der Thomas aus der Hand gefallen, der war mir auf einmal zu schwer.
Oh nein.
Das war wahrscheinlich zu später Stunde, oder?
Nee, noch nicht einmal. Ja, jedenfalls, ich dann natürlich peinlich, ne? Und bin dann auch noch in Urlaub gefahren, 2 Wochen.
Oh, gut, dass du nicht im Louvre arbeitest.
Und da bin ich wiedergekommen, bin ich natürlich ausgeschimpft worden.
Ja.
Warum steht Thomas nicht mehr da? Ich sage, tut mir leid, ich habe ihn fallen lassen. Und der hatte ja ein Bild, da war ein Herzchen drum.
Ja.
Ja, die Herzchen habe ich nicht mehr dran gekriegt, jetzt ist er im einfachen Rahmen. Aber real. Ich habe ihn jeden Abend da stehen. Ich muss auch jeden Abend Fotos mit ihm machen. Ich finde das herrlich.
Ach, super. Ach, schön. Ich habe auch gehört, mir hat jemand geschrieben, dass du sehr genau aufpasst auf den Thomas. Und dass den nicht jeder einfach auf die Theke stellen darf oder so.
Also, das ist richtig. Also da geht keiner dran, nur ich.
Und was ist da an dem Gerücht dran? Ich hörte, das wäre geklaut worden, aber das war dann ein Missverständnis. Das ist dir nur runtergefallen.
Nein, der ist nicht geklaut worden.
Ach, Gott sei Dank.
Nein, der steht immer noch da. Und wie gesagt, das ist mir passiert, weil er runtergefahren ist, war er 2 Wochen nicht da.
Naja, das ist uns hier mit dem echten Thomas. Das ist uns mit dem echten Thomas auch schon mal passiert. Mir ist der auch schon mal runtergefallen, da war er auch 2 Wochen, tat ihm alles weh. Dann haben wir ihn nicht gesehen, aber wir haben ihn wieder hingesetzt jetzt auf seinen Stuhl.
Aber Uschi, darf ich dann doch trotzdem auch mal in den Knobelbecher kommen, obwohl mein Bild schon da steht?
Hör mal, wir warten darauf, dass du dich auch mal sehen lässt.
Ja?
Ja.
Du kriegst auch Kölsch umsonst.
Wow! Schmitti! Das ist ja der Wahnsinn.
Ich setz mich jetzt in Zug.
Ich hab noch keine goldene Medaille, aber die habe ich bis dahin dann auch.
Ach super, oh,
das ist gut. Da kann man im Zoo kann man manchmal so einen Euro reinmachen, da muss man an so einer Kurbel drehen und dann wird der so platt gemacht. Ne? Vielleicht kann man sowas mal auf die Schnelle mal machen. Ne?
Ja, oh, schön.
Also es wäre schön, wenn er mal kommt. Da könnt ihr sehen, wo er steht, dass ihn jeder sieht.
Da kann ich mal ein Foto mit ihm machen.
Ja, wir kommen mit der ganzen Familie.
Das kannst du auch, ja.
Die ganzen Schmittis kommen. Alle kommen aus dem Saarland. Ne? Da ist was los.
Uschi, ich vertraue darauf, dass du gut auf mich aufpasst. Und wenn mich da jemand aber verarscht oder so, dann wird er ausgeschimpft, kriegt kein Kölsch mehr. Ist das ein
Knobelbecherverbot?
Nichts mehr. Nein, da passe ich drauf auf, du. Sehr wertvoll.
Ja, richtig, danke. Ach, endlich weiß mich jemand zu schätzen.
Wir sind große Fans vom Knobelbecher. Ja. Das ist unsere absolute Lieblingskneipe. Und wir sind froh, dass es dich und euch gibt und wir kommen bald vorbei. Und dann geht's richtig ab.
Ja.
Ja, gut, denkt dran, ich hoffe das sehr.
Ja.
Ich möchte noch einmal mit euch so lachen wie damals.
Das machen wir.
Das werden wir hinkriegen.
Ja? Uschi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann wünschen wir dir heute einen schönen Tag und Abend im Knobelbecher. Und dann bis auf bald, ne?
Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Bis dahin.
Tschö, machet jod.
Danke.
Tschö.
Jo, tschüss.
Tschö, Schwingdehut. Irgendwas machet jod, Schwingdehut oder so. Das sagt man Köln.
Sag man das?
Ja, ich glaube schon.
Nein, das ist ein Dingen.
Maret
das ist
jod,
so nett, die Uschi.
Ja,
ne? Ja.
Toll.
Ja.
Super.
Diese Münze, ist das so eine Münze, wo man dann immer frei ist?
Das habe ich doch letzte Woche mir gewünscht.
Ja, das ist so eine goldene McDonalds-Karte für Bier.
Für Bier, für
das geht auch bei, ja, das kann auch schief gehen, ne?
Oh. Ich glaube, ich ziehe nach Köln. Also wenn ich das wirklich kriege, ziehe ich nach Köln.
Stell dir mal vor.
Sofort.
Das wäre schlau, ne?
Ja.
Das wäre wirklich
Weil
schlau.
Weil das ist ja schöner, Kölsch zu trinken, als zu arbeiten.
Ja.
Ist ja klar.
Ja, sicher.
Wann fahren wir denn zum Knobelbecher?
Ja, ich würde da schon gerne mal hinfahren.
Nicht, dass das so versandet. Ja. Ne?
Meinst du, dass du vielleicht könnte das so ein sowas sein, wo man sich den Herbst schön macht?
Ja.
Ja, genau, weil einmal geht noch die Sonne auf.
Herbstbreeze.
Das ist wie meine Oma gesagt hat, da wirst du wach, abends, wenn die Säufersonne aufgeht.
Ja, ich will da wirklich mal gern hinfahren. Wir können ja mal gucken, wie viel Kölsch man auf so eine Mütze trinken kann.
Also, wir können eine Folge im Knobelbecher machen.
Oh, das wäre mein Traum.
Das ist ein Traum.
Ja. Knobelbecher Spezial.
Ja.
Ja, warum denn nicht?
Wirklich, versprich mir, dass wir es machen.
Ja, also wie gesagt, da muss ich ja gar nicht großartig, das ist ja für mich toll, also ist ja nichts Schlimmes. Ist ja super.
Oh. Echt, das machen wir?
Ja klar, dann setzen wir uns da in die Ecke.
Also würde ich wirklich gerne machen.
Mal gucken, wenn wir reinkommen, quatschen wir mit denen.
So ein bisschen wie durch die Nacht, durch den Knobelbecher.
Nee, gar nicht durch die Nacht. Ja, wir sitzen im Knobelbecher die ganze Zeit. Es wird überhaupt nichts anderes angeguckt.
Dürfen wir auch kegeln gehen?
Ja, klar. Also alles, was im Knobelbecher geht, da ist auch ein Dattelautomat an der Wand. Und wir müssen auch ein bisschen Kleingeld mitbringen, dass wir da in unsere Sparschwein was reintun, damit wir also wissen, dass wenn wir nach Hause kommen, dass wir nicht Haus und Hof da vertrunken haben.
Wir müssen allerdings alle was anziehen, was man auch anzieht, wenn man zum Beispiel beim Umzug hilft oder so, also was dreckig werden kann, weil du bist danach so eingequalmt.
Nein, du musst, nein.
Die Sachen kannst du nur noch verbrennen.
Du musst dir so einfach so eine richtige Taxifahrer-Outfit, man muss sich ein kariertes Flanellhemd ziehe ich mir an.
Mit so einem Täschchen.
Und darüber ziehe ich mir eine Jeansweste an. Die ich mir immer so über, die ja, praktisch, die immer so das I-Pünktchen auf meinem Outfit praktisch ist, so soll das aussehen.
Ja, wo man Angst hat, dass wenn der Knopf am Bauch platzt, dass es Verletzte gibt. Wie so ein Schrapnell.
Genau, und sowas ziehe ich mir an und dann einfach vielleicht ein paar Hosenträger.
Ja, super.
Eine schöne Hose, ein paar gemütliche Sneakers, ne, fürs Sitzen.
Oh, Pantöffelchen.
Ja, vielleicht ein paar Pantoffeln. Dass man eigentlich das Gefühl hat, ich bin gerade von meiner Holzmassagematte aufgestanden.
Och,
so soll das aussehen.
Und ich habe gedacht, das Leben hat für mich nichts mehr zu bieten.
Ja. Und du hast gedacht,
hab ich auch gedacht,
du hast nur noch so ein paar Sommer und fertig. Ja. Man muss Highlights setzen. Ne?
Ja.
Man muss wirklich Leuchttürme setzen. Und dann ist das Leben auch wieder lebenswert. Weißt du, man sagt doch, und es geht gar nicht so darum, wie viel da jetzt noch, wie viele Sommer noch kommen. Es gibt den alten Spruch, lieber Thomas Schmidt, lieber Jakob Lund, Glück macht das an Höhe wett, was ihm an Länge fehlt.
Was ist denn los mit dir heute, du kleiner Poet?
Ja, ein richtiger so optimistischer Poet.
Du klammerst dich an der Poesie, weil es gleich zu Joko und Glas gegen ProSieben ins Studio geht und dann wieder mit Matsch beschmissen wird.
So ist es, genau. Ich muss jetzt noch so ein bisschen schauen, ob ich irgendwie, ich mache jetzt noch so traurige Sprüche mit Bilder, mache mir einen eigenen Instagram-Account noch gleich. Ich habe gestern, habe ich auch was erlebt, um euch eure Meinung zu hören. Ich war gestern im Fitnessstudio, in so einem öffentlichen Fitnessstudio, war ich noch nie, in so einem neuen. Und dann habe ich da so rumgestanden und wie das immer so ist, dann ne, ist ja eigentlich so wie im Wald, ne? So überall sind wie so Tiere im Wald. Ne? Jeder macht so sein Ding. Ne? So, das ist so eine große Fläche und alle leben zwar zusammen da, machen oder wie in so einer Kita, weißt du, wo die Kinder noch zu klein sind, um miteinander zu spielen. Das ist so jeder an seiner Station da so rummacht. Ne? Und trotzdem beobachtet man sich ja die ganze Zeit und denkt, ach guck mal, ey hier und der da und so. Ne? Und ich achte gar nicht so sehr darauf, aber manche Sachen fallen einem auf. Und da war zum Beispiel ein Mann, der hat da sehr engagiert Fitness gemacht. Der hatte sich so einen Monitor mitgenommen und da war dann so ein Fitnessvideo drauf und dann hat er da rumgehampelt. Eine Stunde lang.
Hä, warum geht er dafür ins Fitnessstudio? Das kann er doch
zusammen machen. Weiß ich nicht. Danach hat er noch andere Sachen gemacht. Das ist vielleicht sein Aufwärmprogramm. Der war super fit, der Mann.
Ja, okay.
Und der hat dann so also richtig, also wenn der, das sah eigentlich fast ein bisschen aus wie Lord of the Dance von hinten. Der hat da so richtig so rumgehampelt und der hat dann, da habe ich auch mal so ein bisschen auf den Monitor geguckt, weil es ist ja total schwierig, alles genauso nachzumachen wie auf so einem kleinen Dings. Ne? Und da hat der aber alles so Knie hoch und hier und links und rechts. Und das ist natürlich wie so ein Gummiboden, also abwischbar alles. Und der hat wirklich unglaublich viel geschwitzt.
Ja.
Unglaublich viel. Der hat wirklich irgendwann wie in einer Fitze getanzt.
Oh, kann der mal im Rhein tanzen?
So war das. Es war richtig so wie in so einem Musikvideo, wo dann nochmal so das Wasser so hochplatscht. Wie bei Back for Good eigentlich. Ja. Und so war es eben. Und dann kam irgendwann so eine andere Frau, die hat da so eine Ecke so rumgefuchtelt, hat da so Kickbox-Bewegungen gemacht. Die kam dann irgendwann so und suchte Verbündete dafür, ob die das wohl auch eklig finden. Ne? Mit den Augen suchte sie Verbündete.
Ah, verstehe.
Und ich bin ihr dann so irgendwie in den Blick gelaufen und ich hatte also Kopfhörer da drin und so. Und dann hat sie aber gesagt, ja, hier, wie so, ich werde jetzt ein Wort benutzt. So ein kannte ich nicht, so ein Wort für erschwitzt da alles voll.
Ölen?
Ja, so, aber noch so ein spezielleres Wort. Und dann hat gesagt, guck mal da, der schwitzt da alles voll. Was soll man sagen? Ich gesagt, ja. So. Ne? Aha. Ja. So. Und hab dann wieder Musik gehört und weiter geht's. Und dann war das vorbei und Eine halbe Stunde später war die dann fertig und angezogen und hatte so, war dann also fertig mit dem Sport, hatte sich aber wohl in der Garderobe überlegt, jetzt gehe ich nochmal hoch und mache da rein einen Tisch und ist dann nochmal angezogen, nochmal hochgekommen, da die Treppe und hat dem gesagt, der soll nicht so viel schwitzen oder so.
Ist nicht dein Ernst?
Ja, die ist da zu dem hingegangen und da hatte der das aber schon alles weggewischt da auf dem Boden, da gibt es ja überall so Tücher und ja, so Desinfektionszeugs und so. Da hat die dem gesagt, irgendwie, man soll, dass der hier zu viel schwitzt, dass das eklig ist, dass das, ja, genau. Und dann hat der noch, der war so nett irgendwie, ne, man hat es so gesehen und ich war so wirklich ein paar Meter daneben, hat er auch so reagiert, so verständnisvoll noch reagiert, weil da offenbar jemand ist, der nicht die Konfrontation so hat, gesagt, ja, aber er hat doch hier alles weggemacht und wie meint sie das denn jetzt und so. Also der war so ganz, ja, also
zugewandt.
Ja, so defensiv, ja, auch. Und sie hatte wohl diesen Punkt noch gemacht und dann habe ich danach, ist mir da, also war mir das dann ein Bedürfnis, dann zudem, weil der war so verunsichert, das hat, ja, man gemerkt. Und vorher war der so, hat er da so rumgehampelt und es war ihm egal, ob alle gucken und so. Und ich dachte mir irgendwie, ach, den Mut muss man auch mal haben.
Ja. Mhm.
Und dann wurde er da so auf Gardemaß zurechtgestutzt, weil er geschwitzt hat. Und dann bin ich danach zu ihm hingehabt und gesagt, übrigens, ich finde das okay, wenn man hier schwitzt, weil es ist ja ein Fitnessstudio, kann man ja auch schwitzen.
Was hat der also gesagt?
Dann hat er gesagt, ja, dafür sind wir doch hier, hat er gesagt. Ich gesagt, genau, wir wollen ja schwitzen. So, und ist in Ordnung. Hast du den
Spitzbody gefunden?
Und dann, ja, und dann hat er gesagt, ja, und ich habe das auch alles wieder weggemacht. Ich gesagt, habe ich gesehen. Klar, ist doch auch kein Problem, schwitzt doch einfach, ist doch wurscht. Und dann, weil ich so dachte, vielleicht hilft das ja, wenn man sofort das Selbstbewusstsein, ja, wieder zurückgibt, ne?
Ja.
Ja, und hat ja, man geht doch, was ist das für eine Art? Man geht doch auch nicht, weiß ich nicht, ins indische Restaurant und spricht.
Über, beschwert sich über Bauchschmerzen.
Ja, oder geht da hin und sagt, entschuldigen Sie mal, ja, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber mir riecht das hier zu sehr nach Curry.
Ja.
Ja, ist macht
Quatsch,
man ja nicht.
Macht man nicht.
Ist ja Quatsch.
Ja, das ist wirklich, wo gehobelt wird, fallen Späne.
Ne?
Und ich muss sagen, ich habe eh großes Herz für so eine Geschichte, weil ich bin selber ein unfassbarer Schwitzer. Also es ist einfach so. Deswegen, ich habe da mit jedem Verständnis.
Ja, man kann ja so die Schweißdrüsen sich veröden lassen, ne?
Ja, aber pass auf, da kenne ich aber bizarre Geschichten, weil ich als Schwitzer habe mich natürlich schon mal informiert. Wenn du dir zum Beispiel, was ich jetzt nicht machen würde, und dazu habe ich nicht informiert, aber du könntest dir zum Beispiel, glaube ich, unter den Achseln die Schweißdrüsen, yeah, da, ne, zulöten lassen. Weißt du, was dann passiert? Der Körper nutzt ja Schwitzen als Temperaturausgleich.
Ja.
Und dann schwitzt du einfach wie ein Irrer über den Rücken. Das, ja, hat mir ein befreundeter Arzt bestätigt. Der meint, das haben die gemacht, da unter den Achseln, zack, alles zu. Aber der Körper, das muss raus. Und dann hast du wirklich, dann literweise schießt, weißt du, es dir aus dem Arsch und Rücken.
Weißt du, weißt du, wie ich das gesehen habe? Das ist nämlich, ich habe mal gehört, dass das, ich glaube, das hat er auch im Fernsehen erzählt, hier Detlef die Soest hat sich, glaube ich, mal die, unter den Achseln das da, ach, auch zugeklebt oder, ja, was man da macht. Ja.
Ja.
Und da kam es alles aus dem Kopf.
Ui,
ja. Naja, der hat wirklich, das sah aus wie, ja, ein ganz frischer Deo-Roller.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Ich habe einen historischen Moment erlebt im Rahmen der Grimme-Preisverleihung, auf der Schmidt und ich ja waren, unseren lieben Kollegen.
Ja, wie war das denn? War das cool?
Ja, das hat vielleicht mit dieser Geschichte zu tun, denn also ich habe historisch den langweiligsten Moment in meinem gesamten Leben erlebt. Selbstverständlich.
Ganz kurz, er kam wirklich.
Ich muss aber erst mal
erzählen. Ich weiß, er kam an und meinte, es war das langweiligste, was ich wirklich in meinem ganzen, ja, Leben. Das hast du mehrmals, ja, betont, du warst, ja, richtig schockiert.
Ich war schockiert, ich war in Trance. Ich war traumatisiert.
Ja.
Und zwar nicht auf der Veranstaltung. Es war natürlich großartig, tipptopp, wieder ein Abend voller Inspiration, weil es ist ja wirklich schön, wenn du beim Grimme-Preis bist, die Notiz-App läuft heiß, weil es so viele tolle Sachen gibt,
stimmt,
die man denkt, die will man gerne nachgucken.
Aber wirklich,
so,
ja, nach dem unmittelbaren Eindruck, den ihr, ja, hattet, bin ich also über so viel Lob ganz erstaunt.
So. Dann gehe ich da raus und laufe in unsere liebe Kollegin und Freundin Anke Engelke rein und dann haben wir noch nett geplaudert und es ist immer lustig, sich mit Anke zu unterhalten. Es ist immer ein nettes Gespräch. Und dann kommt ein älterer Herr, der stellt sich vor, das lasse ich jetzt aus. Und dieser Herr macht erstmal 7-mal hintereinander den Witz, dass er jetzt im Unruhestand ist. Er ist jetzt im Unruhestand.
Ja.
Was natürlich bei ihm zu Hause am Kaffeetisch ein gigantischer Brüller sein muss, weil jetzt bei uns, da haben wir so beim ersten Mal noch so einen gegeben. So.
War Anke auch noch dabei?
Anke war auch dabei. Oh. Und da muss ich sagen, also woran man eine brillante Schauspielerin sofort erkennt, habe ich auch im Anschluss ein Lob gegeben, ist, sie hat während dieses ganzen Gesprächs, also gespielt, als ob das interessant wäre, während mein Gehirn wirklich komplett die Leistung aufgegeben hat. Ich habe nicht mal mehr geschafft zu lächeln, weil mein Gehirn so runtergeschmolzen ist und das Gespräch war in etwa so, ja, ich bin jetzt im Unruhestand und er hat auch eine ganz sonore, monotone Stimme ohne Betonung und hat dann angefangen, es ist erst ein Ausschnitt dieses Gesprächs, so wirklich original passiert. Ja, also der Grimme-Preis, den gibt es ja jetzt auch schon seit 1990. Und da gab es ja damals auch schon mal die Bemühung, dass man sich auch mit dem Fernsehpreis dann zusammenlegt. Das war aber damals die Überlegung, die. Und wir hatten da auch ganz gute Gespräche, dass man sagt, man fusioniert zwei wichtige Fernsehpreise. Zwischendurch haben wir auch gedacht, ja, will ich, dass die uns da im Fernsehpreis da hier in die Parade fahren. Aber muss ich sagen, das war dann die Überlegung. Da habe ich auch zum Gespräch getroffen, weil wir da auch gesagt haben, dann immer, nee, das können wir irgendwie nicht machen. Und das war etwa in den 90er Jahren. Da stand der Fernsehpreis auf mich nochmal auf Wandern. Grimme-Preis, Fernsehpreis, und so ist es einfach nur so durch meine Ohren durch. Und Anke immer, ach nein. Hm? Ah ja, damals, 74. Aha. Nein. Und ich dachte wirklich, mir platzt das Gehirn und mir ist das Gehirn geplatzt. Es war vorbei. Ich habe nur noch dieses und ich habe dann etwas Unhöfliches gemacht und ich habe häufig Schwierigkeiten, mich dann so abzugrenzen, weil ich will nicht jemandem vor den Kopf schlagen. Und ich habe dann mitten in dieses Gespräch rein gesagt, so, Mensch, also ich gehe dann jetzt auch mal wieder und die Anke, wir wollten doch jetzt noch rübergehen in die Lobby, weil ich wollte sie noch mitretten und daran habe ich auch gemerkt, dass ich genauso zu Tode gelangt war und wirklich völlig traumatisiert, weil sie auch sofort gesagt, ja genau, wir wollten jetzt ja los, Mensch, hat uns gefreut und dann sind wir einfach gegangen und haben da stehen lassen.
Ja.
Und dann habe ich Anke auch gesagt, Anke, was war das, was war das für ein Moment? Also, das war auch das langweiligste Gespräch, was ich in meinem gesamten Leben je erlebt habe. Wir waren wirklich völlig traumatisiert und irgendwie, also es war wirklich ein Abend für die Geschichtsbücher. Sowas habe ich, und ich kam dann zu Schmidt völlig.
Käseweiß kam ja, an, wirklich, wirklich richtig
komplett. Und es hat mir, und jetzt kommt das Traurige, die komplette Energie, die ich aufgebaut hatte. Mhm. Ich habe extra für uns alle, die wir da hingereist sind, habe ich so so kleine Wodka-Gorbatschow-Flaschen besorgt. Weil es nämlich beim Grimme-Preis gibt es nur warmen Weißwein und halbwarmes Bier. Und da habe ich gesagt, dann bestellen wir uns da Orangensaft und dann können wir uns immer so ein kleines Glück da so reinkippen. Ne? Und das haben wir auch genau so gemacht. Und ja, wir waren eigentlich gut drauf und wir wollten loslegen und die Rakete war ready to shoot. Und dann kam dieses Gespräch und das hat mich komplett, hat es alles in mir geschmolzen, was auch nur so ansatzweise Glück und Freude war.
Wir sind wirklich danach ins Hotel
und ich wollte einfach nur ins Bett.
Ab ins Bett.
Ich wollte ins Bett.
Ja.
Und ich bin ins Bett gegangen.
Ja.
Ich bin ins Bett gegangen.
Wahnsinn. Der hat die richtig...
Der hat wie so ein Dementor bei Harry Potter. Ja. Hat er mir so alles rausgezogen, was Leben und Glück ist.
Es, ja, gibt, es gibt bei What We Do in the Shadows, der Serie über so eine Vampir-Komödie, gibt es einen Vampir, der tötet die Leute, indem er sie langweilt.
So, und das war der.
Also, kann sein, dass der, ja, und das sind natürlich dann die Sommer.
Ja.
Ja.
Niemand gibt mir diese Zeit zurück.
Ja, das ist wirklich, also da.
Toffifee kriegst du nicht mehr.
Nein.
Kann sagen,
das
nee,
war
nee,
so
lang. Könnt schwer
ihr
Magen.
Euch, aber könnt ihr euch an, in eurem Leben den langweiligsten, ja, Moment erinnern? Ja?
Ja, oft.
Wie oft? Aber es muss doch den einen lang, wo man weiß, also ich weiß, dieses Gespräch wird so schnell nicht unterboten. Das ist nicht möglich. Das ist gar nicht technisch nicht machbar.
Ich müsste wirklich mal drüber nachdenken.
Weil es gibt ja so langweilige Momente, denen ist man sich gewahr und dann ist man damit beschäftigt, Reaktionen auszugeben, weil man den einfach so an sich performt. Aber der ist so richtig in mich reingefahren. Ich konnte mich nicht mehr kontrollieren.
Aber weißt du, was mir da oft hilft? Ich kann das abstrahieren, weil ich dann switch ich um zur Faszination. Weil ich mir denke, ich möchte einmal im Leben für 3 Minuten das Selbstbewusstsein, so gar kein Gefühl dafür zu kriegen, dass eventuell Leute von meinem Gesappel gelangweilt sein könnten. So, dass man einfach stur alles durchsappelt und sich denkt, oh Mann, oh scheiße, ey, als Podcaster kannst du sowas nicht guten Gewissens sagen. Ne?
Ich glaube, ja, das stimmt schon. Als Podcaster, aber da weiß man, auf was man sich einlässt. Das ist ja für viele Leute.
Hier kann man ja ausmachen auch vor allen Dingen.
Richtig,
ja,
oder vorspulen.
Ich war
anderthalb Geschwindigkeit.
Ich habe ein Freund von einem Freund in Stuttgart und dessen Beruf ist es, Pantomime zu sein.
Ja.
jetzt, das ist jetzt keiner, der so lustig in der Innenstadt Leute nachmacht oder so tut, als wäre da irgendwie eine Wand und dann kann man da nicht hinter. Das ist ja noch bisweilen ganz unterhaltsam, ne? Ja. Wenn einer wirklich gut so tun kann, als sei da eine Wand, die da nicht ist, wenn die oder eine Tür auf oder sowas. Das finde ich ja manchmal noch ganz gut. Ne?
Dann schaut man sich gerne an. Man schaut es sich gerne an.
Und Moment. Und dann gibt es aber auch noch das klassische Pantomimentum, was also wirklich aus der Geschichte, wie der französische Pantomime, also wirklich Marcel Marceau.
Ja. Streng nach Lehrbuch praktisch.
Und das sind dann nicht nur witzige Sachen, sondern es sind auch kleine romantische Geschichten. Die also wie so kleine Mini-romantische, vom Herzen kommende Sketche. Hm. Und da bin ich eingeladen worden, ob ich mir das nicht mal angucken möchte. Und dann war ich also in Stuttgart. In so einem Theater und hat mir das angeschaut. Und das hörte einfach nicht mehr auf. Es war wirklich, es waren so kleine Minisketche und da ging es dann um die Liebe und am Ende ging es auch um die Vergänglichkeit und auch um den Tod und so weiter. Und es wurde alles so mit zwei Mann und eben ohne Requisiten, sondern.
Ohne Leierkasten auch.
Ohne alles. Wurde das dargestellt und es hörte einfach nicht auf. Es ging nicht zu Ende. Ich kann mich da nur daran erinnern, das hatte ich das letzte Mal so mit 15, 16, als ich immer so Freikarten im Theater hatte, als ich da so als Statist oder Kleinersteller da gearbeitet habe, konnte ich immer umsonst mir die Sachen angucken und habe mir einfach jede Oper angeguckt, die es da gab und meistens nach einer halben Stunde gedacht, oh, das war eine schlechte Idee. Und da gesessen und gedacht, oh, ach so, die Meistersinger von Nürnberg geht 6 Stunden, ja, I didn't know. Und dann sitzt du da, ne? Und so war das da und das war wirklich auch mit Abstand das Langweiligste. Da habe ich die Uhr auch ganz laut ticken gehört. Ja. Da habe ich richtig gemerkt, wie mir die grauen Haare aus dem Kopf sprießen.
Also ich möchte euch, liebe ZuhörerInnen, dazu einladen, vielleicht nach diesem Podcast mal drüber nachzudenken, was das Langweiligste, was euch je geschehen ist. Weil ich finde, es wird viel zu wenig darüber geredet, wie man wirklich mit Langweile kann auch eine Gewalt sein, finde ich. Ne? Also ist doch gewalttätig, jemanden so brutal zu langweilen, dass er wirklich so richtig die Lust am Leben verliert, wie es mir gegangen ist.
Zu Tode langweilt. Ja.
Und das ist eigentlich ein Witz von Gott, dass das passiert an einem Ort, wo besonders unterhaltsame Dinge ausgezeichnet werden. Ne?
Mhm. Tja. Lassen Sie das.
Na dann. Also moderiert wird hier nicht mehr, oder? Das ist irgendwie...
Ja. Soll ich mal schauen, was ich in dieser Woche noch habe?
Eine Sache, bevor du, lassen Sie das sagst, ne? Eine Sache ist uns aufgefallen. Wir kriegen ja viel, lassen Sie das geschickt, ne? So ganz viel, du ja wahrscheinlich auch, ne? So, dann kriegen wir ganz viel und dann lesen wir uns das durch. Und ich sage mal wirklich ziemlich oft, ich sage in 6 oder 7 Fällen von 10.
Ja.
Ein paar sind gut, aber ganz oft denkt man, Moment mal, du bist das Arschloch.
Ja, es ist wirklich so.
Also, ganz oft denkt man, die Regeln, die du hier aufstellst, sind super unsympathisch. Also es gibt manchmal, ich habe schon von mehreren Immobilienmaklern, lassen Sie das Listen bekommen. Und die sind exakt genauso, wie man denkt.
Richtig.
Wenn man da nicht sofort mindestens 3 Wohnungen kauft, ist man ein Arschloch. Ja. Wenn man zu lange nachdenkt, ob man 500.000 Euro ausgibt, ist man ein Arschloch. Und wenn man zweimal sich eine Wohnung angucken muss, bevor man mit der ganzen Familie einzieht, ist man ein Arschloch. Bitte lassen Sie das.
Aber liebe tolle Leute, bitte schickt uns weiter eure Lassen Sie das Geschichten. Ich finde, Taxi würde mich total interessieren, oder? Lassen Sie das am Taxi. Ich finde, alles aus dem medizinischen Bereich ist auch hochinteressant.
Oh,
also alles
ich hatte, her damit. Ich habe eine Anfrage. Katar Kark meinte, wir müssten ein Lassen Sie das zu Pediküre bitte erbeten.
Okay, ja, Pediküre, Maniküre, auch da gerne lassen Sie das Text einschicken.
Ich weiß nicht, ob man das wirklich will.
Aber das ist ja wohl klar, was da passiert. Also,
nee, was man da nicht tun soll, finde ich gar nicht so
klar.
Ja,
dass man jetzt...
Oder Massage schon, so. Ich weiß
ja,
Massage.
Guck mal, bevor, wenn man jetzt...
Körpernahe Sektor.
Wenn man jetzt jemanden hat, wenn man jetzt eine Reinigungskraft hat, die zu Hause bei einem da mithilft und so, ne, da räumt man ja trotzdem vorher ein bisschen auf. Und das würde ich übertragen auf die Pediküre. So, also die groben Sachen schon mal selber weghobelt.
Naja, ich will jetzt nicht so den Eindruck entstehen lassen, als hätte Katar Kark da vielleicht was nicht weggehobelt, bevor sie hingeht. Ich gehe davon aus, dass die da die Füße schon zurechthobelt, bevor sie zur Pediküre. Die Fragen müssen tiefer gehen.
Ja.
So, wie der Hobel.
Schau doch mal hier den Dings da rein.
Hier. Ach, wir haben so einen Bumper, ne?
Meine Güte.
Also Schmied, jetzt, sag mal, hier wird auch noch gearbeitet, ne?
Lassen Sie das. Also diese Woche habe ich gar keine 10-Punkte-Liste von Lassen Sie das. Wir haben wahnsinnig viele Zuschriften, aber ich habe eine ganz persönliche Lassen Sie das-Liste. Die ist kurz, prägnant, aber die hat's in sich. Mhm. Ich habe mir eine Espressomaschine gekauft, ne? Mhm. Und da muss man sehr viel in Foren rumstöbern. Und ich habe sehr viel Zeit in Foren verbracht.
Hast du dich festgegoogelt?
Oh,
gestöbert.
Aber festgestöbert. Über 2 Wochen circa wirklich jede freie Minute genutzt, in irgendeinem Forum darum zu lesen. Und dann kommt man ja in Foren, die sind sehr speziell.
Hast du abgestöbert?
Kaffeeforen. Espressomaschinenforen, also sowas. Und da sind mir 2 Sachen aufgefallen. Das sind so Redewendungen, die man so, Gott sei Dank, ja, Gottlob,
so eigene Sprache, ne?
Nur im Forum findet. Ja. Und ich möchte auch da bitte dafür werben, dass auch im Forum sowas nie wieder zu hören oder zu lesen ist. Ich ekel mich, während ich den Satz lese, den man da immer wieder in diversen Foren in den Untiefen des Internets findet. Der eine, der hat sich eine Kaffeemaschine auf dem großen Fluss geangelt.
Ja, was heißt das?
Das habe ich auch überlegt, was könnte das sein?
Großen Fluss geangelt.
Mhm. Und als es kam, ne? When you see it, you will shit bricks.
Ja, was heißt denn?
Amazon.
Aber du Arschloch. Du dummes
Arschloch.
Schwein. Ey.
Dass du das überhaupt, was ich auch finde, ich finde, sowas muss man auch nicht, das muss man auch nicht nochmal sagen. Also ich finde dafür.
Aber du hast halt, diese Forensprache ist so die Hölle, wenn du auch so Autoforen, dann schreiben die immer anstatt, also die finden das schon geil, immer schon, da musst du zum Freundlichen, sagen die immer. Anstatt freundlich kommt da so ein freundliches Smiley, weil die immer der zum freundlichen Vertragshändler. Oh. Du musst zum Freundlichen. Das kostet dann da so und so.
Ganz beliebt ist da auch so ein bisschen, also Sexismus ist da jetzt, ist so im Forum nicht fern.
Sind das Freunde, also die da miteinander dann reden? Sind die Freunde geworden?
Nee, gar nicht. Manchmal gibt's das, glaube ich, auch, aber die reden vor allem auch darüber, wie sie dann zum Beispiel eine sehr große Espressomaschine so schmücken, dass das sogar seiner Frau gefällt und so. Also solche Sachen gehen ganz so. Aber hier die 2. Redewendung, die euch zum Kotzen bringt. Die ist sogar ein bisschen geläufiger.
Auf großen Fluss geangelt.
Aber wo kann man denn zum Beispiel eine Kaffeemühle, die habe ich in der Bucht geschossen.
In der Bucht geschossen? Was heißt das denn?
Kommt jetzt noch eine Erklärung? Mhm. In der Bucht geschossen?
In der Bucht geschossen.
Bei Bucht denke ich immer an deine Assis da auf dem Boot.
Nee, die nicht.
Nee.
Was heißt das? Was heißt denn?
Ah, oh, guck mal, den Siebträger da, den habe ich günstig in der Bucht geschossen.
In der Bucht?
Was heißt das?
eBay.
Nein!
Big Bay.
Das ist wirklich, das habe ich da gelesen. Das kann ich mir gar nicht ausdenken, die Scheiße. Und das liest du öfter. In der Bucht geschossen.
Du Arschloch, auf das zu schreiben.
Na, was müsst ihr noch machen heute? Was ist noch los?
Also ihr könnt ja nicht so ausplätschern, das kann ich nicht ertragen.
Letztens habe ich das Wort gehört für, wenn es ganz doll regnet, es hat ja ganz doll geregnet vor 2 Wochen oder einer Woche. Und da hat einer in Brandenburg da, den ich kenne, gesagt, das hat runtergeplattert. Mhm. Ist das ein normales Wort? Ja. Runtergeplattert?
Runterplattert habe ich schon nie gehört. Das sagt man, glaube ich, in Berlin.
Im Norden sagt man es Shift.
Nein, nee, wir sind auch geplattert, ja.
Runtergeplattert, kann ich noch gar nicht. Es regnet, warum sagt man, es regnet Hunde und Katzen?
Ja, auch nicht. Ja, also ich habe einen ganz normalen Tag. Ich muss jetzt zur Kripo eine Zeugenaussage machen und dann mal schauen.
Okay.
Kann ich vielleicht nächste Woche mehr davon erzählen. Meine ersten richtigen Zeugenaussage bei der Kripo. In eigener Sache. Aber mehr dazu nächste Woche.
Was?
Naja.
Ich gehe jetzt in die Bucht und angel mir was vom großen Fluss.
Oh Gott, oh Gott. Ich gehe mir da essen. Tschüss.
Danke, Ende.
Danke, Ende. Alles Liebe, alles Gute.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennt ihr das, wenn man früher gab es immer den Hidden Track auf so CDs.
Oh, stimmt.
Und dann hat man irgendwie aufgeräumt zu Hause, hat das dann angemacht und dann ist Lied Nummer 16 so und dann kam nichts. Und nach 20 Minuten geht auf einmal irgendwas los und man lässt den Teller fallen, den man gerade in der Hand hat, weil man sich so wahnsinnig erschreckt, wenn man denkt, die Einbrecher kommen.
Ich glaube auf der Nevermind von Nirvana.
Ja,
da war so 10 Minuten Stille und dann kam noch
und dann hat's geknallt. Sag mal, wir haben vergessen, über den Mikrofonbaron zu reden, denn Konstantin, der ist ja bei uns auch im Chat, ne? Wir chatten immer miteinander, wenn wir wichtige
Informationen...
Cool, Konstantin. Ne?
Auch um hier die Termine zu finden.
Ja, und da muss man ja immer sich selber so einen Namen geben. Das ist ja immer verrückt.
Nee, Moment mal, muss man gar nicht. Man kann einfach seinen Namen, zum Beispiel Jakob, reinschreiben.
Ja, oder
Thomas
genau.
Schmidt steht bei mir.
Und Jakob Lund steht bei mir. Bei dir steht Klasse für Umlauf. Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Und aber Konsti hat gesagt, also er ist ja was Besonderes in dieser Gruppe und auch hier so in dieser Firma. Er ist hier der Chef von Studio Bummens. Also ist er der, und jetzt pass auf, Mikrofonbaron. Verstehen Sie? Mikrofonbaron. Verstehen Sie? Von Mikrofone wegen Podcast und er ist der Chef, so ein Baron.
Und damit das jeder weiß, schreibt er das da rein, ne?
Jetzt schämt er sich.
Der Mikrofonbaron.
Ja.
Ja, ich freue mich, dass die Menschen jetzt mal belohnt werden, die sogar noch diese Sponsorenklammer mit angehört hat. Die haben jetzt noch diese geheime Info über Konstantin bekommen.
Ja, und könnt ihr uns mal Screenshots schicken von den peinlichsten und eitelsten und, also nicht, dass das jetzt ist, aber von selbstgewählten Spitznamen eurer Freunde in so vergleichbaren Gruppen, wo ihr wirklich sagt, also das muss jetzt nicht sein.
Ja.
Und das könnte man ja auch mal ändern. Ne?
Was hast du denn jetzt an Fernsehgott auszusetzen?
Ich nenne mich aber jetzt nur noch Preisträger.
Ein Kaffee-Arschloch reicht.
Testsieger.
So, jetzt will ich aber wirklich auch gehen.
Ja.
Ich muss zur Kripo.
Dürfen wir gehen, Mikrofonbaron?
Ja, ist es uns gestattet?
Wohl an, deutet er.
Hinfort.
Trollt euch.
Gut, alles klar. Ciao.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept. Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Waldritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so...
Ja,
nicht, das, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
so... Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir...
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify...
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.